Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Margaret Thatcher ist tot, Großbritanniens eiserne Lady.
The Russians said that I was an iron lady. They were right. Britain needs an iron lady.
Für sie selbst war es ein Ehrentitel. Die Russen nennen mich so, sagte sie, und sie haben recht. Es braucht eine eiserne Lady. Wir fragen, was hat sie in ihrer 11-jährigen Regierungszeit erreicht und welche Spuren hinterlässt der Thatcherismus? Dann Offshore oder die Fehler der anderen?
Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Trust ein Vehikel ist, das wir an sich nicht einführen sollten.
Evelyn Wittmer-Schlumpf will den Schweizer Finanzplatz möglichst aus der Schusslinie halten. Und schließlich eine kleine Arztgeschichte.
Wir sind drei Ärzte, die sich zu einem Gesundheitszentrum zusammenfügen wollen. Wir haben drei verschiedene elektronische Krankengeschichten. Es ist zurzeit nicht möglich, diese Daten zu vereinen.
Wie es weitergeht, das hören Sie gleich. Aber wie soll etwas schweizweit funktionieren, das bereits in Genf schon derart schwierig ist? Unser Schwerpunkt zu E-Health. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Margaret Thatcher ist tot. Großbritannien verliert damit die bekannteste Politikerin des Königreichs und Europa eine herausragende Persönlichkeit der Nachkriegsgeschichte. Auslandredaktor Daniel Voll.
Margaret Thatcher war die einzige Frau, die bisher eine britische Regierung geführt hat. Kein anderer Premierminister im 20. Jahrhundert regierte so lange wie sie, ohne Unterbruch. Und Margaret Thatcher regierte mit harter Hand, wie ihr Übername suggeriert, die Eiserne Lady. Als Premierministerin von 1979 bis 90 führte sie Großbritannien auf einen konsequent monetaristischen und harten wirtschaftsliberalen Kurs. Sie dämmte den Einfluss der Gewerkschaften ein und baute das Sozialsystem ab. In der Europapolitik brach Thatcher mit der europafreundlichen Haltung ihres Vorgängers als Parteichef der Konservativen, Edward Heath. Margaret Thatcher kritisierte die europäische Integration als verhassten europäischen Superstaat.
We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with a European superstate exercising a new dominance from Brussels.
Und erntete mit ihrem Nein heftigen Beifall bei ihren Tories.
No, no, no.
Nach ihrem Tod zollen ihr freilich auch politische Gegner Respekt. Martin Schulz, sozialdemokratischer Präsident des Europäischen Parlaments etwa, nannte sie eine Person von historischer Bedeutung. Sie habe die britische wie die europäische Politik geprägt. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel war sie eine überragende Führungspersönlichkeit ihrer Zeit. Und US-Präsident Barack Obama meinte, die USA hätten eine wahre Freundin verloren.
Margaret Thatcher, über sie reden wir gleich ausführlicher, so facettenreich wie sie war. Zunächst aber zu den Nachrichten mit Silvan Fischer.
In der jüngsten Affäre um Briefkastenfirmen in Steueroasen meldet sich nun erstmals auch die Schweizer Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf zu Wort. Gegenüber Radio SRF sagte sie, sie sei froh, dass in Sachen Steuerhinterziehung nun nicht mehr nur über den Schweizer Finanzplatz diskutiert werde. Weiterhin nichts wissen will Wittmer-Schlumpf von sogenannten Trusts, bei denen Personen Vermögen zum Beispiel von einem Treuhänder verwalten lassen. Trusts seien oftmals schwierig zu durchschauen und sie böten verschiedene Möglichkeiten, die Steuerpflicht zu umgehen. Schweizer Politiker fordern die Einführung von Trusts. Auch Österreich zeigt sich bezüglich einer Lockerung des Bankgeheimnisses gesprächsbereit. Der österreichische Kanzler Werner Faymann sagte, sein Land müsse sich im Gleichschritt mit Luxemburg und der Schweiz an Verhandlungen über das Bankengeheimnis beteiligen. Am Wochenende hatte der luxemburgische Finanzminister Luc Frieden erklärt, eine Lockerung des Bankgeheimnisses sei denkbar. Der Bund hat seine Vorschläge veröffentlicht, wie er künftig den Schutz von Tierherden finanziell unterstützen will. So soll Geld bekommen, wer Schutzhunde hält und züchtet. Hingegen soll es für Lamas und Esel keine Unterstützungsbeiträge geben. Diese Tiere könnten gegen angreifende Wölfe nichts ausrichten. Für Beiträge an Schutzhunde stellt der Bund allerdings Bedingungen. So werden nur gewisse Rassen gefördert. Und dies auch nur, wenn der betroffene Kanton überhaupt Hunde für den Herdenschutz einsetzen will. Die SRG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Defizit von 117 Millionen Franken abgeschlossen. zum Verlust geführt hätten Sondereffekte, teilte die SRG mit. Diese betreffen etwa Rückstellungen für die geplanten Umstellungen bei der Pensionskasse. Ohne diese Sondereffekte resultierte ein leicht positives Betriebsergebnis. Das Personal des Genfer Gefängnisses Chandolon wehrt sich gegen die Überbelegung der Haftanstalt. Der Vertreter der Gewerkschaft der Polizei und Gefängnisaufseher sagte, in der Haftanstalt sei die Stimmung explosiv. Chandolon sei für 370 Häftlinge ausgelegt. Gegenwärtig seien dort aber gegen 800 Häftlinge untergebracht. Drohungen und Beleidigungen gegen Aufseher und Schlägereien würden zunehmen. Nordkorea will den Betrieb im Industriepark in Kaesong vorübergehend schließen. Die nordkoreanische Führung hat angekündigt, dass alle 53.000 Mitarbeiter abgezogen werden sollen. Diese arbeiten im Industriepark für südkoreanische Unternehmen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas meldet, wird derzeit geprüft, ob der Industriepark noch weiter betrieben werden soll. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat an den russischen Präsidenten Putin appelliert. Er solle die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen nicht weiter behindern. An einer Medienkonferenz zusammen mit Putin in Hannover sagte Merkel, es sei ein Eingriff, wenn Festplatten einfach kontrolliert würden, obwohl die Arbeit dieser Stiftungen nach ihrer Kenntnis ordnungsgemäß sei. Putin entgegnete, es gehe ihm um eine Kontrolle der Finanzierung dieser Organisationen aus dem Ausland. Laut Putin haben die Bürger Russlands ein Recht darauf zu wissen, woher das Geld kommt. Die Vizechefin der ungarischen Zentralbank, Julia Kirai, tritt zurück. Mit dem Schritt protestiere sie gegen verschiedene Änderungen bei der Notenbank. So etwa, dass letzten Monat der neue Notenbankchef György Molocsi als Notenbankchef eingesetzt wurde. Molocsi war zuvor ungarischer Wirtschaftsminister ist ein Vertrauter von Ministerpräsident Viktor Orban. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit drohen in weiten Teilen Europas soziale Unruhen. Zu diesem Schluss kommt der Lagebericht der ILO, der Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen. Betroffen seien vor allem Griechenland, Zypern, Portugal oder Italien. Das Risiko sei heute deutlich höher als vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008, heißt es. IB hat jetzt offiziell einen neuen Trainer. Wie der Berner Fußballclub bekannt gab, hat Bernard Chalant heute einen bis Ende Saison laufenden Vertrag als Cheftrainer der ersten Mannschaft unterschrieben. Chalant ersetzt Martin Rueda, der gestern nach der Niederlage gegen den Tabellenletzten Servet entlassen worden war. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.692 Punkten, ein Plus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.509 Punkten, ein Minus von 0,4%. Der Euro wird zu 1.2161 gehandelt und der Dollar zu 93,54. Das Wetter. Morgen ist es beidseits der Alpen wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise regnet es. Schnee fällt oberhalb von rund 1000 Metern. Die Temperatur liegt zwischen 8 und 11 Grad. Verkehrsinfo SRF von 18.09 Uhr. In der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Barecktunnel und dem Rastplatz Ottmarsingen 6 Kilometer Stau wegen eines Unfalls.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Margaret Thatcher, ihr Name war Programm. Was bleibt von der einzigen Premierministerin, die Großbritannien nie hatte? Wir fragen nach bei unserem Korrespondenten in London und einem Historiker in Bonn. Dann, Offshore sei Dank. Bei den jüngsten Vorwürfen steht die Schweiz einmal nicht im Mittelpunkt. Der Patient im Netz. In Genf testen die Ärzte das Modell eHealth. Und schließlich Taslima Nasrin. Von Delhi aus verfolgt sie das Aufbegehren der Jugend in Bangladesch.
How many people were protested against them? Not many. The people who supported me, supported my ideas and thoughts, who were atheists even.
Als ich von den Islamisten bedroht wurde, hatten die Menschen noch mehr Angst, sagt sie. Dass sie die verloren haben, das gibt ihr Mut. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Mehr dazu unter srf.ch. Die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher ist also tot. Mit 87 gestorben an den Folgen eines Schlaganfalls. Maggie Thatcher regierte Großbritannien über drei Amtsperioden, so lange wie kein Premier sonst. Sie galt als äußerst unnachgiebig. Damit verdiente sie sich auch ihren berühmten Spitznamen, Martin Alliot, mit einer Würdigung.
Die Russen hätten ihr den Spitznamen Eiserne Lady verpasst.
They were right. Britain needs an Iron Lady.
Zu Recht, denn Großbritannien brauche das. Das war Margaret Thatcher auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Unerschütterlich in ihrem Glauben an die Richtigkeit ihrer Überzeugungen, von denen sie sich je länger je weniger abbringen ließ. Jene, die auf eine Kehrtwende hofften, müsse sie enttäuschen.
We shall not be diverted from our course. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to.
Mit einem hübschen Wortspiel forderte sie ihre Kritiker auf, selbst Rechtsumkehr zu machen.
The ladies not for turning.
Sie stehe dafür nicht zur Verfügung. Darauf gründete sich ihr zweiter Spitzname, Tina. There is no alternative. Es gibt keine Alternative. Mit dieser Entschlossenheit zermalmte sie die Gewerkschaften und die argentinischen Generäle. Sie gab den entmutigten und erfolglosen Briten eine Injektion von Selbstbewusstsein. Die Krämerstochter aus Grantham, die der hohen Politik die überschaubaren Tugenden einer Hausfrau überstülpte. François Mitterrand zollte ihr ein mit Stacheldraht umwickeltes Kompliment. Sie habe die Augen des römischen Kaisers Caligula und den Mund von Marilyn Monroe. Er war nicht der einzige Mann, der sie als Frau wahrnahm. Margaret Thatcher hatte keine Schwäche für Zeremoniell und die Privilegien des Geblüts. Sie begründete eine Meritokratie, verwandelte Untertanen in Häuschenbesitzer und Aktionäre. Sie wuchs am Widerstand und nahm keine Gefangenen. Das industrielle Kernland Englands verelendete unter ihrer Herrschaft. Die Zahl ihrer Feinde nahm zu. Ihr Versprechen beim Amtsantritt vermochte sie nie ganz zu erfüllen.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
Wie Franz von Assisi, bringe sie statt Zwietracht Harmonie, statt Irrtum Wahrheit, statt Zweifel Glauben, statt Verzweiflung Hoffnung. Ihr Kabinettskollege David Meller kritisierte ihre zunehmende Intoleranz.
I also think she'd run out of real dragons to slay, so she was looking for creatures and pretending they were dragons.
In Ermangelung echter Drachen zum Töten schuf sie sich künstlich welche. Diese Intoleranz wurde ihr schließlich zum Verhängnis. Sie wurde stur, namentlich im Verhältnis zu Europa und in ihrer Steuerpolitik. So wurde sie schließlich von ihrem eigenen Kabinett gestürzt.
Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time. After 11 and a half wonderful years.
Mit brechender Stimme verabschiedete sie sich nach 11,5 wunderbaren Jahren.
Thank you very much. Goodbye.
Doch sie wurde nicht dauerhaft milder.
If you're in politics, you expect to be knifed in the back.
Jeder Politiker rechne mit dem Messer im Rücken, sagte sie später. Aber sie sei ja nicht vom Parlament entmachtet worden.
I shall never forget that and I shall never forgive.
Das sei unverzeihlich. Thatchers Einfluss indessen wirkte weiter, bis heute. Der amtierende Außenminister William Hague.
She must still be ranked as the greatest peacetime Prime Minister of modern times.
Sie sei die größte Premierministerin in Friedenszeiten gewesen. Wer sie um Rat bat, erhielt stets klare Direktiven.
You phone her up and she says, this is what you do, it's obvious.
Thatcher verwandelte die britische Politik dauerhaft. Tony Blair und David Cameron sind ohne sie nicht denkbar. Ihre neokonservativ geprägten Dogmen und ihre imperiale Nostalgie prägen die politische Landschaft bis heute. Ihre Europapolitik entfaltet ihre toxische Wirkung unverändert.
Margaret Thatcher, die eiserne Lady, wie sie leibte und lebte. Sie hat Großbritannien umgekrempelt wie niemand sonst nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch heute sind die Auswirkungen ihrer Liberalisierungspolitik zu spüren. Martin Alliot, mit ihm bin ich jetzt verbunden. Martin Alliot, wie sind denn die Reaktionen heute in Großbritannien ausgefallen?
Es grenzt an Heiligenverehrung, was heute an Würdigungen von Freund und Feind zu hören und zu lesen war, obwohl sie zu ihren Amtszeiten jeweils fast so viele leidenschaftliche Feinde wie Verehrer hatte. Aber Margaret Thatcher war bereits zu Lebzeiten zu einem Monument geworden. Ihr echtes Denkmal im Unterhaus wurde ja bekanntlich einmal von einem Fanatiker geköpft, aber ihrem Vermächtnis wird das so rasch wohl nicht passieren.
Margaret Thatcher war 1979 angetreten, die damals serbelnde Industrie wieder auf die Beine zu bringen. Sie zerschlug die mächtigen Gewerkschaften, setzte voll auf die Privatisierung. Damals war das mutig, ja sogar revolutionär auf eine Art. War es auch ein Fehler?
In der Abwägung der historischen Perspektive, jein. Die Gewerkschaften waren damals bestimmt allzu störrisch und dogmatisch, ein regelrechter Klumpfuß der Industrie. Aber es wäre auch nicht nötig gewesen, sie dermaßen zu demütigen, wie Margaret Thatcher das getan hat. Die Privatisierung war ebenfalls nötig. Der britische Staatssektor war aufgebläht und beschäftigte sich mit Dingen, die nichts mit staatlichen Aufgaben zu tun haben. Aber Thatchers ungesunde Besessenheit mit der Privatwirtschaft im öffentlichen Bereich und deren Überlegenheit gegenüber staatlichen Dienstleistungen, das hat die Parteien bis heute kontaminiert. Das ist nicht ihr Fehler, aber es ist eine Tatsache.
Heute hat Großbritannien kaum noch Industrie, dafür eine mächtige Finanzbranche, die immer auch wieder zwischendurch für negative Schlagzeilen sorgt. Ist das letztlich das Vermächtnis der Eisernen Lady?
Ja, ich glaube nicht, dass man ihr zur Last legen kann, dass die damalige Industrie der späten 70er Jahre im Vereinigten Königreich schlicht und einfach nicht konkurrenzfähig war. Sie hat sie zugrunde gehen lassen und das auch noch befördert, ohne für einen Ersatz im verarbeitenden Sektor zu sorgen. Stattdessen hat sie die Finanzindustrie gänzlich dereguliert. Sie erinnern sich vielleicht an Big Bang. Das hatte den erwünschten Effekt. Der Finanzsektor wuchs exponentiell, erwarb dadurch aber dieses Übergewicht, das er seither hat und das natürlich jetzt während der Finanzkrise die negativen Folgen gezeitigt hat. Die Verlagerung der Gewichte innerhalb der britischen Wirtschaft ist auch geografisch erfolgt. Der Norden Englands ist verarmt, weil dort sowohl der Bergbau wie auch die verarbeitende Industrie mehrheitlich vertreten war. Das ist verschwunden und nicht sehr viel ist an deren Stelle getreten, sodass wir den Nord-Süd-Gegensatz zusätzlich zum Ungleichgewicht in der Wirtschaftsstruktur seit der Ära Thatcher eigentlich zu beklagen haben.
Also eben doch eher Zwietracht statt Harmonie. Der Name Thatcher hat heute für viele einen schalen Beigeschmack. Er steht für Polarisierung. Gibt es denn auch Bereiche, in denen Ihr Modell erfolgreich war, also richtig erfolgreich?
Gewiss. Sie hat damals Hunderttausende von Häuschen aus dem Staatsbesitz, also Sozialwohnungen, an ihre Bewohner günstig verkauft. Dadurch wurden Bürger, Untertanen, es gibt ja keine Bürger, plötzlich zu Hauseigentümer. Dasselbe machte sie bei der Privatisierung großer Industrien, um den Aktienbesitz weit zu streuen. Die Demokratie hat sicher tiefere Wurzeln geschlagen, damals ihr Gesicht verändert und es beruhte auf Verdienst, auf Meritokratie, weil sie eben eine damals immer noch sehr verstaubte und von Privilegien geprägte englische Gesellschaft durchschüttelte. Und das gelang ihr auch durch ihr persönliches politisches Auftreten. Ihr eigenes Selbstbewusstsein färbte auf die Gesellschaft ab. Sie war eine Politiker, wie sich viele Briten es sicher träumen, mit klaren Überzeugungen, was der richtige Weg sei. Leider wurde sie mit der Zeit allzu dogmatisch und ließ sich nicht mehr überzeugen, wenn sie sich irrte.
Über einen Aspekt haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Margaret Thatcher, das war ja auch die Kriegsheldin, die Premierministerin, die für Großbritannien die Falklandinseln gerettet hat. Spielt dieser Aspekt heute bei all den Würdigungen noch mit?
Ja, es wird befremdlich unkritisch immer noch über diesen, obwohl blutigen, aber doch operettenhaften Falklandfeldzug berichtet. Thatcher verlängerte wohl die Lebensdauer der imperialen Nostalgie, der Illusion also, dass das Vereinigte Königreich immer noch eine Weltmacht sei und sich das auch leisten könne. All das, wenn wir zurückkehren zur Dominanz des Finanzsektors, aber auch der Aufgeblähtheit der Rüstungsausgaben, das findet nun in der Finanz- und Fiskalkrise ein ziemlich abruptes Ende.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Martin Alliot. Er war uns live zugeschaltet und ist SRF-Korrespondent für Großbritannien. Margaret Thatcher, das war, wir haben es gehört, die Verkörperung des freien Marktes, die Antisozialistin, die Frau, die das Damenhandtäschchen auf den internationalen Konferenzen salonfähig machte. Und Margaret Thatcher hat es geschafft, ihren Namen zu einem Politikbegriff zu machen. Ich habe darüber mit dem Historiker Dominik Gebhardt gesprochen. Er ist Professor an der Universität Bonn und hat zum Thema Thatcherismus auch Bücher geschrieben. Meine erste Frage, wie war denn oder was war denn das Zentrale, das Unverwechselbare ihrer Politik?
Thatcher war der festen Überzeugung, dass die Politik der Nachkriegszeit, die Politik, die konservative und Labour-Regierungen in den Jahrzehnten zuvor in Großbritannien verfolgt hatten, dass das falsch war. Dass man stärker auf den freien Markt, auf die Kräfte des Unternehmertums setzen müsste und dass zu viel Staat in der Wirtschaft, zu viel Macht bei den organisierten Interessengruppen, den Gewerkschaften insbesondere, sich angesammelt hatte und dass das durchbrochen werden musste. Und ihr sozusagen Moment in der Weltgeschichte war der, dass tatsächlich diese Nachkriegsordnung in den 70er Jahren in Großbritannien zusammengebrochen ist und dass sie der erste Politiker, die erste Politikerin in England war, die nicht versucht hat, sozusagen die Scherben zusammenzukitten und das Ganze noch abzustützen, sondern gesagt hat, wir müssen was radikal Neues machen.
Grenzenlose Freiheit, Selbstverantwortung, das war ihr Credo. Aus heutiger Sicht, war Margaret Thatcher damit wirklich die Vorreiterin, die Wegbereiterin des Neoliberalismus?
Sie war sicherlich auf der Weltbühne die Erste, die das so entschieden, auch so schrill, so zugespitzt, so pointiert in ihrem Land vertreten hat. Und muss man auch sagen, dass Großbritannien ein Land war, wo die Krise besonders deutlich zu spüren gewesen ist. Also die Macht der Gewerkschaften war besonders ausgeprägt. Die Wohlstandsgewinne der Jahrzehnte zuvor, die es in England ja auch gegeben hatte, waren aber weniger ausgeprägt als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland oder auch in Frankreich. Und so hatten die Briten das Gefühl, sie haben zwar einen Zweiten Weltkrieg gewonnen, aber die Nachkriegszeit doch vielleicht verloren. Jedenfalls sind sie in Gefahr, abgehängt zu werden von den wohlhabenderen, auch wettbewerbsfähigeren Nationen in Europa. Und da muss etwas sich ändern. Deswegen ist in der Tat Thatcher wahrscheinlich in Europa die erste Figur, die diesen Umbruch verkörpert hat in einem Land, wo die Probleme besonders virulent gewesen sind.
Vielen war und ist Margaret Thatcher suspekt. Sie war die strenge Krämerstochter, die Opfer verlangte, das Geld zusammenhielt, kurz der Inbegriff der sozialen Kälte. Zu Unrecht?
Na, ich glaube nicht, dass man ihr damit Unrecht tut. Sie selber hätte gesagt, andere Politiker, die aus wohlhabenderen Verhältnissen stammen, die schleppen sowas wie einen heimlichen Schuldkomplex mit sich herum, dass sie reich sind, während andere arm sind. Und diesen Schuldkomplex hatte Thatcher bestimmt nicht. Sie war stolz darauf, dass sie aus, wie sie sagte, einfachen Verhältnissen kam, sich aus eigener Kraft in der Politik und im Leben durchgeboxt hatte, nach oben gearbeitet hatte. Und daher kommt sicherlich dieser polarisierende Effekt, das Insistieren auf Selbsthilfe vor Staatshilfe, der zu ihrem Image gehörte und der zum Eindruck der sozialen Kälte beigetragen hat.
Tatsache ist jedenfalls, dass der Thatcherismus über Jahre einen richtigen Siegeszug um die Welt machte. Der Staat war sozusagen pfui, der Markt alles. Wieso war das Rezept aus London derart attraktiv, auch zum Teil in Drittweltstaaten?
Na, das, was wirklich sozusagen der Exportschlager des Thatcherismus gewesen ist, wenn Sie wollen, ist die Privatisierungspolitik gewesen, würde ich sagen. Also der Versuch, der erfolgreiche Versuch in Großbritannien Unternehmen aus der Staatssphäre in den freien Markt zurückzuführen, so wie Thatcher das gesehen hat. Und das war in Großbritannien deswegen besonders naheliegend, weil dort weite Teile der Staats-, also zunächst einmal gab es mehr Staatsunternehmen als anderswo, und viele von denen hatten eben doch mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und man hatte aus der Sicht der Regierung den doppelten Effekt. Zum einen kriegte man willkommenes Geld in die Staatskasse herein, und zum anderen konnte man sagen, das trägt alles dazu bei, dass die eigene Volkswirtschaft wettbewerbsfähiger wird. In vielen Fällen sind das auch Erfolgsgeschichten gewesen. In anderen Fällen, gerade gegen Ende ihrer Amtszeit und dann auch in den 1990er Jahren, als sie nicht mehr Premierministerin war, sind auch Bereiche privatisiert worden, die sicherlich kein Erfolg waren. Also die Privatisierung der britischen Eisenbahn ist kaum als Erfolgsgeschichte zu bezeichnen.
Wie stark hat eigentlich Margaret Thatcher geholfen, dass sie mit Präsident Reagan einen Verbündeten hatte, der von einem ganz ähnlichen Weltbild geprägt war wie sie?
Das hat sicherlich beiden sehr geholfen. Thatcher sicherlich noch mehr als Reagan. Vor allen Dingen deswegen, weil beide doch Außenseiter gewesen sind. Sie in London und er in Washington als Gouverneur von Kalifornien im Establishment in Washington, und sie als eine Frau in der Männerwelt der Politik, als eine Frau von kleinbürgerlichem Hintergrund mit den Wurzeln im Methodismus, also im Nonkonformismus, nicht in der anglikanischen Staatskirche. Und beide hatten das Gefühl, im jeweils anderen sowas wie einen Soulmate, also einen Seelenverwandten, einen ideologischen Verbündeten zu haben, den man dringend brauchte, um sich gegen das Establishment im eigenen Land, auch in der eigenen Partei, durchsetzen zu können. Und da würde ich sagen, ist für beide sicherlich der andere ein strategisch wichtiger Partner gewesen.
Politisch schlägt heute das Pendel zurück. Die liberalisierten Finanzmärkte werden wieder strenger an die Kandare genommen. Ist das die späte Erkenntnis, dass der Thatcherismus eben auch gescheitert ist, und zwar glorios?
Na, ich würde sagen, sicherlich nicht alle Wahrheiten, die Thatcher verkündet hat, sind obsolet geworden, aber das Gesamtbild der weltwirtschaftlichen Zusammenhänge, auch der politischen Deutungsmuster und Interpretationsparameter, hat sich doch stark geändert. Von daher leben wir heute wohl doch in einer Nach-Thatcher-Zeit.
Das war der Historiker Dominik Geppert. Er ist Professor an der Universität Bonn und hat zum Thema Thatcherismus auch Bücher geschrieben. Es ist 18 Uhr und 27 Minuten, Sie hören Echo der Zeit, und so geht es weiter. Der gläserne Patient, so bald wird es ihn in der Schweiz wohl nicht geben. Und die geflüchtete Autorin, ein Gespräch mit Taslima Nasrin im indischen Exil. Zuerst aber ins Bundeshaus. In den heftigen Diskussionen rund um die internationalen Offshore-Firmen meldet sich nun erstmals auch die Schweizer Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf zu Wort. Für sie ist klar, die Schweiz tut gut daran, auf die Einführung von sogenannten Trusts zu verzichten, auch wenn das Parlament das Gegenteil verlangt. Elisabeth Pestalozzi hat mit Evelyn Wittmer-Schlumpf gesprochen.
Frau Bundesrätin, international wird jetzt sehr heftig diskutiert über diese ganze Offshore-Leaks-Debatte. Was löst die Debatte bei der Schweizer Finanzministerin aus?
Ich bin natürlich froh, dass man auch über andere Plätze diskutiert, nicht nur über die Schweiz. Bis jetzt standen immer wir im Fokus. Ich denke, wir haben sehr viel gemacht in den letzten Jahren, und das wird jetzt zunehmend auch von anderen Ländern anerkannt. Darüber bin ich natürlich froh.
Sie sagen, Sie sind froh, dass einmal nicht die Schweiz primär im Fokus steht. Befürchten Sie nicht, dass hinter diesen heiklen Finanzkonstruktionen, die jetzt ans Licht geraten, auch Schweizer Banken stehen könnten?
Also es gibt Finanzkonstrukte, die durchaus im legalen Rahmen sind. Ob man sie wünscht oder nicht, ist eine andere Frage. Natürlich können auch Schweizer Finanzinstitute betroffen sein. Die Frage stellt sich dann, ob das legal ist oder ob hier auch gewisse Fragen dann auftreten. Aber das kann man heute noch nicht sagen.
Politiker fordern nun vom Bundesrat, er soll sich international für bessere Kontrollen von Offshore-Finanzplätzen einsetzen. Was hat da die Schweiz in der Hand?
Wir haben bereits im Februar anlässlich des G20-Treffens, wir machen das im Übrigen auch im Rahmen der IWF-Treffen, wir setzen uns für ein Level Playing Field ein, auf allen Stufen, überall, wo wir teilnehmen, auch im Rahmen der OECD, und ich werde das selbstverständlich jetzt nächste Woche in Washington wiederum tun. Für uns ist es wichtig, dass die Gleichbehandlung, auch die gleiche Berücksichtigung dann stattfindet, und wir wollen tatsächlich das gleiche Spießegeld dann auf dem Platz und nicht nur auf dem Finanzplatz und nicht nur für die Schweiz immer Sonderregelungen gefordert werden.
Haben da die jüngsten Enthüllungen etwas verändert bei Ihrer Haltung oder bei Ihrem Einsatz?
Wir haben immer diese Haltung vertreten. Wir sind bereit, die notwendigen Schritte zu tun. Aber wir erwarten natürlich, dass Steueroasen auf der ganzen Welt betrachtet werden und dass dann eben ein Level Playing Field gilt, also dass alle die gleichen Spieße haben.
Die Einführung von Trusts ist und war ja auch in der Schweiz immer wieder ein Thema. Das Parlament hat die Möglichkeit gefordert. Der Bundesrat hat sich bis jetzt dagegen gewehrt. Fühlen Sie sich bestätigt in Ihrer Haltung, das nicht zu wollen?
Gerade die letzten paar Tage haben gezeigt, wie schwierig das Konstrukt der Trusts ist und dass mit diesen Trusts natürlich verschiedene Umgehungsmöglichkeiten verbunden sind. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass das ein Vehikel ist, das wir an sich nicht einführen sollten.
Dennoch sagen gewisse Politiker gerade jetzt in dieser Situation jetzt erst recht, es braucht gleich lange Spieße. Was sagen Sie diesen?
Es braucht gleich lange Spieße. Wir sind aber der Auffassung, dass unsere Art der Regulierungen, unsere Art der Konstrukte, das ist, was dazu führen soll, dass gleich lange Spieße gelten. Oder anders gesagt, wir haben ja ein Stiftungsrecht, das ist ein offenes Stiftungsrecht, transparent. Das sind Modelle, die man auch in anderen Staaten anwenden könnte und sollte, aber nicht die Trusts in der Form, wie sie heute existieren, mit diesen Verdunkelungsmöglichkeiten.
Jetzt gibt es verschiedene Regierungen auf der Welt, die sagen, sie hätten gerne diese Daten des internationalen Journalistennetzwerks. Möchten Sie die auch?
Wir haben immer gesagt, dass wir nicht gestützt auf Daten, die unrechtmäßig erworben sind, Handlungen vornehmen möchten. Und es ist nur konsequent, wenn wir sagen, wir werden uns nicht aktiv um solche Daten bemühen.
Sagt Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die Fragen stellte Elisabeth Pestalozzi. Ärzte und Spitäler, Apotheken und die Spitex, sie alle tauschen digitale Informationen über Patienten aus. Schnell, vernetzt und kosteneffizient. So stellte sich der Bundesrat die nahe Zukunft vor. In seinem Strategiepapier eHealth, das war vor 6 Jahren. Doch die Bilanz von eHealth fällt bisher dürftig aus. Bevor wir hören, wieso, schauen wir nach Genf. Dort gibt es ein Pilotprojekt mit elektronischen Patientendossiers. Thomas Guterson hat einem Arzt am Universitätsspital Genf über die Schultern geschaut.
Alors, je viens de voir un patient, j'ai fait son anamnèse et puis son examen clinique.
Alberto Guardia untersucht einen Patienten am Universitätsspital Genf. Die Resultate gibt er in seinen Computer ein. Das ist noch nicht außergewöhnlich.
Alors, je prends la carte étoile de mon patient, je l'introduis dans le lecteur qui va simuler la liaison thérapeutique.
Der Arzt führt die Patientenkarte in einen Kartenleser. Der Patient identifiziert sich mit einem PIN und auf einen Blick sieht Alberto Guardia, was andere Ärzte dem Patienten schon verschrieben haben, welche Medikamente und Behandlungen er schon bezogen hat. Das ist neu.
Donc je vois que il a reçu de la Dactone, du Reditan et du Belozoc qui était donné par mon collègue GMO. Et je vois aussi qu'il a reçu été voir un autre spécialiste qui lui a prescrit du Lasix.
Alle Daten des Patienten von Blutgruppe über chronische Krankheiten, Allergien bis hin zu Therapien und Operationen sind auf den Servern vom Projekt Etoile gespeichert und für die beteiligten Ärzte, Apotheker, aber auch für den Patienten selbst jederzeit zugänglich. Wer ständig seinen Impfausweis oder die unleserlichen Ärztezettelchen verliert, kann beruhigt sein. Alles ist im Etoile, im Netz, gespeichert. Auch die Arztrezepte. Alberto Guardia verschreibt seinen Patienten ein Medikament.
Je vais prescrire une boîte de Brufen de 800 mg, une fois le matin.
Die Medizin ist durch Etoile quasi im Facebook-Zeitalter angekommen. Alles wird geteilt, alles ist einsehbar. Ein Risiko? Nein, meint der Projektleiter von Étoile, Adrien Brand.
Les données restent véritablement sécurisées, elles sont cryptées. Et puis après, y a toute la gestion, c'est aussi la gestion des droits d'accès par le patient.
Die Daten sind einerseits durch den PIN auf der Karte verschlüsselt, wie auf einer Bankkarte. Andererseits kann der Patient selbst bestimmen, wer welche Daten einsehen kann.
Et c'est lui qui détermine qui a accès à ces différents documents.
Schön und gut, wenn das medizinische Fachpersonal einfach Informationen austauschen kann. Aber was ist der konkrete Nutzen für den Patienten?
Très concrètement, si vous arrivez aux urgences puis que le médecin il doit tout faire depuis le début.
Angenommen, Sie werden in den Notfall eingeliefert, erklärt Projektleiter Brand, und der Arzt verfügt nicht über diese Information, werden unter Umständen viele Tests zweimal gemacht, Medikamente doppelt verschrieben und im schlimmsten Fall eine falsche Diagnose gestellt. Vielleicht leiden Sie an einer Krankheit, die der Arzt auf den ersten Blick nicht erkennt. Die Daten im Étoile helfen, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und somit auch die Kosten zu senken, ist Adrien Brand überzeugt.
Donc, j'entends le coût d'un système comme Étoile, c'est une goutte d'eau complètement anodine dans le tout et qui en revanche permet des gains d'efficience qui sont spectaculaires.
Anderthalb Jahre hat der Kanton Genf nun das Projekt in 4 Gemeinden getestet. Gerade mal 500 Patienten sind im Étoile bis jetzt registriert. Dennoch zieht Brand eine positive Bilanz.
Maintenant le bilan lui-même après une année et demie, je crois qu'il y a d'abord un bilan très positif sur les fonctionnalités du système.
Alles sei nun bereit, um die Plattform im ganzen Kanton einzuführen. Im Mai soll es bereits soweit sein. Auch andere Kantone zeigen sich interessiert. Derzeit testen das Tessin und die Watt das Projekt Étoile. Bis man aber auf die Arztrezepte auf den Handzetteln verzichten kann, wird es noch eine Weile dauern. Selbst Alberto Guardia vom Genfer Unispital druckt das Rezept für seinen Patienten noch aus.
Je génère l'ordonnance, je l'imprime, je la signe et je la remets à mon patient.
Das war ein Beitrag von Thomas Guteson. National ist das Projekt elektronische Patientendossiers viel weniger weit als in Genf. Denn regionale Projekte wie Étoile sind noch kaum zusammengewachsen. Das elektronische Patientendossiers wirklich ab 2015 in der ganzen Schweiz Standard sind, das ist deshalb eher unwahrscheinlich, egal ob das der Bundesrat so plant oder nicht. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Sicherer, vernetzter, schneller und besser. Das versprach der Bund, als er 2007 seine eHealth-Strategie vorstellte. Doch nun, nach 6 Jahren, sind erst einige hundert Patientinnen und Patienten in einem regionalen eHealth-Projekt registriert. Die Akzeptanz wachse langsam, sagt Adrian Schmid von eHealth Swiss. Er koordiniert die Projekte von Bund und Kantonen.
Es ist ein grosses Vorhaben, eine grosse Innovation im Gesundheitswesen. Die Umstellung der Arbeit von Papier auf elektronische Lösungen ist für viele ein grosser Kulturwandel.
Doch nicht nur das. Selbst wo elektronische Patientendossiers zum Einsatz kommen, bei rund einem Fünftel aller Arztpraxen, gibt es ganz praktische Probleme, sagt Allgemeinmediziner Gerhard Schilling vom Vorstand der Hausärzte Schweiz.
Wir sind 3 Ärzte, die sich zu einem Gesundheitszentrum zusammenfügen wollen. Wir haben 3 verschiedene elektronische Krankengeschichten. Es ist zurzeit nicht möglich, diese Daten zu vereinen. Was im Kleinen nicht funktioniert, kann im Großen erst recht nicht funktionieren.
Solange die Voraussetzungen fehlen, etwa kompatible Software, Vorgaben für den Datenaustausch, führten Investitionen in elektronische Patientendossiers nur zu unnützem Mehraufwand, sagt Schilling und verweist auf Erfahrungen im Ausland, wo Projekte nach Millionen von Fehlinvestitionen gestoppt wurden. Zu den bisherigen Ausgaben in der Schweiz sind laut eHealth Swiss keine Angaben möglich. Mit ihrer Skepsis haben sich Hausärzte Schweiz bereits an den Bund gewandt. Die Prioritäten seien falsch, sagt Mediziner Schilling.
Es macht keinen Sinn, ein regionales Projekt zu starten, das nur lokal in der Region Genf zum Beispiel funktionieren kann, währenddem ein Patient den Wohnort wechselt, die Daten nicht mehr weiter mitnehmen kann und dann ist das Ganze verloren.
Ein nationaler Datenaustausch sei wohl frühestens in 15 bis 20 Jahren möglich. Die Strategie eHealth sieht das aber bereits für 2015 vor. Ehrgeizig und vermutlich nicht möglich heißt es auch bei eHealth Swiss zum Fahrplan. Leiter Adrian Schmid sagt zu den laufenden Projekten,
dass noch viele Lösungen eigentlich Insellösungen sind, also auch technische Insellösungen und das Verständnis, dass man, wenn man investiert in digitale Lösungen, auch Produkte wählen sollte, die offen sind, die den Datenaustausch ermöglichen, das ist dann noch ein zweiter Schritt.
Auch andere eHealth-Projekte sind nicht umgesetzt worden oder waren Zangengeburten wie die Versichertenkarte, die sich zuerst gar nicht anwenden ließ. Die verschiedenen Karten und Lesegeräte waren nicht kompatibel. Ein nationales Gesundheitsportal im Internet gibt es immer noch nicht. Das Projekt wurde gestoppt aus finanziellen Gründen. Adrian Schmid von eHealth Swiss räumt ein:
Wir müssen zugeben, wir haben auch kein griffiges Konzept, das wirklich von der staatlichen bis zur privaten Ebene alle überzeugt hat, dass sich die Investition lohnt. Sind wir zum Schluss gekommen, lieber zurückstellen, als etwas realisieren, von dem man nicht überzeugt ist.
Dass das eHealth Prestige-Projekt nur stotternd vorankommt, erklärt sich Schmid mit den föderalistischen Widerständen. Nun hofft er, dass das Gesetz für das elektronische Patientendossier bald in die parlamentarische Debatte und so ins öffentliche Bewusstsein kommt. Arzt Gerhard Schilling sieht das Problem eher in einer verunglückten Projektentwicklung.
Es braucht die Praktiker. Es kann nicht rein theoretisch eine Strategie aufgebaut werden.
Die Lehren aus den Pannen bei der Versichertenkarte seien leider nicht gezogen worden.
Das war Christine Wanner. Bangladesch ist seit Wochen in Aufruhr. In der Hauptstadt Dhaka halten Jugendliche einen wichtigen Platz besetzt. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Islamisten. Auslöser ist ein Kriegsverbrechertribunal. Islamisten sitzen auf der Anklagebank für Taten, die vor 40 Jahren geschahen. Doch eigentlich kämpfen die säkularen Jugendlichen in Dhaka um die Zukunft. Die preisgekrönte Schriftstellerin Taslima Nasrin versteht deren Anliegen, hat sie doch ihre Heimat schon vor Jahren verlassen müssen, weil fanatische Islamisten sie bedroht hatten. Karin Wenger traf sie im Exil in Delhi.
Volle Mama, Mama!
Oh! Es gibt Tage, in denen spricht Taslima Nasrin nur mit ihr, Ninu, der Katze. Mit ihr lebt sie in einem unauffälligen Haus in Neu-Delhi. Ihr Wohnort ist geheim, vor dem Haus stehen Polizisten. Diese begleiten die Autorin und Ärztin überall hin. Auch 20 Jahre nachdem sie ihre Heimat verlassen musste, trachten fanatische Islamisten noch immer nach ihrem Leben. Die Bücher von Taslima Nasrin sind in Bangladesch verboten.
Hundreds of thousands of people rallied against me. They demanded my execution by hanging.
Damals haben Hunderttausende von Islamisten in Bangladesch gegen mich demonstriert und meine Hinrichtung gefordert. Die Regierung hat mich aber nicht beschützt. Sie erhob sogar Anklage gegen mich. Sie sagte, ich hätte die religiösen Gefühle verletzt. Eine Zeit lang habe ich mich versteckt, dann musste ich die Heimat verlassen. Zurückkehren durfte ich nie mehr, auch nicht, als meine Eltern starben. Den Zorn der Islamisten hat Taslima Nasrin mit ihrem Buch Layana, Scham, auf sich gezogen. Im Buch erzählt die Autorin von einer hinduistischen Familie in Bangladesch, die sich vor der Verfolgung durch islamistische Fanatiker ins Exil rettet. Nasrin nahm damit vorweg, was ihr in der Folge selbst widerfuhr. Nach einer Odyssee durch Deutschland, Schweden, Frankreich lebt sie nun seit 3 Jahren in Delhi. Dort wohnt sie in einer einfachen Wohnung. Gestelle drohen unter der Last der vielen Bücher auseinanderzubrechen. Der Computer ist ihr Fenster in die alte Heimat Bangladesch. Ihr Land habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, stellt Taslima Nasrin fest. In den 70er Jahren nach der Staatsgründung habe die Religion in Bangladesch keine große Rolle gespielt.
Bangladesch was a secular country actually. Islamization started in mid-80s.
Bangladesch war einst ein säkulares Land. Mitte der 80er Jahre floss aber viel Geld aus den reichen arabischen Ölstaaten ins Land. Damit wurden Schulen, Moscheen und Kindergärten finanziert und Jobs geschaffen. Damit kam aber auch das wahhabitische Gedankengut ins Land und Islamisten gewannen zunehmend an Einfluss. Diese Entwicklung prägte die heranwachsende Generation. Sie ist gut ausgebildet, spricht Englisch, ist aber intolerant gegenüber allen Andersdenkenden. Die Islamisten versuchen immer stärker, der Bevölkerung ihre Vorstellung von einem islamischen Staat aufzuzwingen. Sie wollen aus Bangladesch ein zweites Pakistan machen. Doch anders als im ehemaligen Mutterland regt sich nun Widerstand bei den jungen Bangladeschi gegen den Einfluss der Islamisten. Seit Wochen demonstrieren Tausende in den Straßen der großen Städte und bloggen im Internet. Ausgangspunkt war das Kriegsverbrechertribunal in der Hauptstadt Dhaka. Auf der Anklagebank die Führungsriege der Partei Jamaat-e-Islami. Diese kämpfte 1971 an der Seite Pakistans gegen die Unabhängigkeit Bangladeschs und gegen die bengalischen Freiheitskämpfer. Dabei sollen die Islamisten Gräueltaten an ihren Landsleuten begangen haben. Dafür müssen sie jetzt, 40 Jahre später, die Verantwortung übernehmen. Das Gericht hat bereits die ersten Urteile gesprochen, 2 Todesurteile und einmal lebenslänglich. Das jedoch entfachte den Zorn der Jugendlichen, die gegen die Islamisten demonstrieren. Sie fordern, dass alle Kriegsverbrecher gehängt und die islamistische Partei Jamaat-e-Islami verboten wird. Von ihrem Versteck in Delhi aus hat die Autorin Taslima Nasrin den Aufstand der Jugend mitverfolgt. Sie sympathisiert zwar mit den Demonstranten, lehnt die Todesstrafe für die Islamisten jedoch ab.
It was 40 years ago. They are old now. They can't do any harm now.
Die Verbrechen liegen 40 Jahre zurück. Die Männer sind alt und können keinen Schaden mehr anrichten. Was passiert also, wenn sie gehängt werden? Ist das Ende der Islamisierung von Bangladesch? Verschwinden dadurch Scharia, Diskriminierung und Armut? Ist es der Beginn eines säkularen Staates? Leider nicht. Aber das wären die wahren Probleme. Diese müssen von den Jugendlichen diskutiert werden. Doch alleine, dass sich die Jugend öffentlich gegen die Islamisten und deren Ideen auflehnt, erfüllen die Autorin und bekennende Atheistin mit Hoffnung. Das sei anders gewesen, als vor 20 Jahren Hunderttausende von Islamisten ihren Kopf gefordert hätten.
How many people were protested against them? Not many. They were all afraid. The people who supported me, supported my ideas and thoughts, who were atheists even, shut their mouth because they are so afraid.
Wie viele Leute haben damals gegen die Islamisten demonstriert? Nicht viele, nicht einmal meine Anhänger. Sie haben geschwiegen, aus Angst. Auf diese Angst und diesem Schweigen haben die Islamisten ihre Macht aufgebaut. Doch nun wollen viele junge Bangladeschi den Mund nicht mehr halten. Sie widersprechen den Islamisten und wollen nicht in einem zweiten Pakistan leben. Das macht mich glücklich. Ich wünschte mir nur, sie hätten das schon früher getan. Dann hätte ich meine Heimat nie verlassen müssen.
Der Bericht von Karin Wenger. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.